Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Warnung, die Schweizer Grossbanken sind noch lange nicht aus der Gefahrenzone, sagt die Nationalbank. Schadenfreude, während in der Schweiz das Bankgeheimnis bröckelt, verkauft sich Singapur als sicherer Bankhafen. Verlust, der deutsch-britische Soziologe und Politiker Ralf Dahrendorf stirbt 80-jährig. Und Yes, we can. Nach jahrelanger Resignation glauben jetzt viele Menschen in Iran, dass sie etwas in ihrem Land verändern können. Wie es dazu kam und was sie verändern wollen, erzählt die deutsch-iranische Journalistin und Iran-Expertin Katayoun Amirpour im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Thomas Fuchs.
Die Schweizerische Nationalbank belässt den Leitzins, wie erwartet, bei 0,25%. Direktionspräsident Jean-Pierre Roth sagte dazu, im Moment gäbe es noch keinen Grund, die beschlossenen Massnahmen wieder zu lockern. Weitere Korrekturen seien jedoch auch nicht nötig.
Nous estimons que le temps d'une correction n'est pas encore venu, mais qu'un relâchement supplémentaire des conditions monétaires n'est pas nécessaire non plus. Aussi avons-nous décidé aujourd'hui de poursuivre notre politique monétaire expansive en laissant en vigueur l'ensemble des mesures mises en place le 12 mars dernier.
Zudem wolle man die bisherige Strategie weiterführen, sagte Roth. Die Nationalbank rechnet im Weiteren damit, dass die Schweizer Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 2,5 bis 3% zurückgeht. Preisüberwacher Stefan Meyerhans fordert den Bundesrat auf, rasch Massnahmen umzusetzen, um die Gesundheitskosten zu senken. Allein mit den Sparvorschlägen, die seit 2006 auf dem Tisch liegen, könnten 800 Millionen Franken eingespart und die Krankenkassenprämien um 4% entlastet werden. Der Bundesrat habe es in der Hand. Er könne Verordnungen erlassen und die Vorschläge umsetzen. So könnte er zum Beispiel beschließen, dass die Medikamentenpreise häufiger als jetzt, nämlich alle 3 Jahre, systematisch überprüft werden müssen. Zudem könnte der Bundesrat die Gewinnmargen von Apotheken, Arztpraxen oder den Spitalnotfallstationen beim Verkauf von Medikamenten senken. Ausländische Touristen haben letztes Jahr in der Schweiz mehr Geld ausgegeben als im Vorjahr. Ihre Ausgaben stiegen laut dem Bundesamt für Statistik um knapp 1 Milliarde Franken auf 15,6 Milliarden. Schweizer Reisende ihrerseits gaben 2008 im Ausland etwas weniger aus als 2007, nämlich knapp 12 Milliarden Franken. Der Touringclub der Schweiz TCS hat im letzten Jahr Verlust gemacht und Mitglieder verloren. Der Verlust der TCS-Gruppe belief sich auf gut 12 Millionen Franken. Die Zahl der Mitglieder sank um 29.000 auf 1,6 Millionen. Die Direktion hat wegen des unbefriedigenden Ertrags bereits Massnahmen eingeleitet. Ein Stellenabbau sei nicht ausgeschlossen, sagte TCS-Präsident Niklaus Lundsgaard-Hansen der Neuen Zürcher Zeitung. In der Schweiz sind im letzten Jahr knapp 11.000 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet worden, etwas mehr als 2007. Laut den Statistiken des Bundes stehen damit 1.000 Geburten 140 Schwangerschaftsabbrüche gegenüber. Die Rate der Schwangerschaftsabbrüche liegt in der Schweiz tiefer als in den meisten europäischen Ländern. Der deutsch-britische Soziologe und Politiker Lord Ralph Dahrendorf ist 80-jährig gestorben. Dahrendorf war einer der bedeutendsten deutschen Gesellschaftswissenschaftler. Er war Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Mitglied des Deutschen Bundestages und Direktor der London School of Economics. Dahrendorf war zunächst Mitglied der deutschen SPD, wechselte dann aber zur FDP und wurde vor allem als Vordenker des Liberalismus bekannt. 1993 wurde er zum Mitglied des britischen Oberhauses ernannt. Der deutsche Buchhandel ehrt den italienischen Schriftsteller Claudio Magris mit dem Friedenspreis, eine der wichtigsten Auszeichnungen in Deutschland. Claudio Magris habe sich wie kaum ein anderer mit den Problemen des Zusammenlebens verschiedener Kulturen beschäftigt, heißt es in der Begründung. Neben wissenschaftlichen Arbeiten und politischen Essays veröffentlichte Magris Erzählungen und Kurzgeschichten. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist mit 25.000 Euro dotiert. Bei einem Angriff auf einen Armeekonvoi haben Aufständische in Algerien 24 Militärpolizisten getötet. Der Konvoi sei rund 200 Kilometer südöstlich von Algier überfallen worden, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die Angreifer hätten zunächst Bomben gezündet und dann das Feuer eröffnet. Anschließend seien sie mit den Waffen und Fahrzeugen der getöteten Gendarmen geflohen. In Algerien verüben islamistische Rebellen immer wieder Anschläge auf Regierungstruppen und ausländische Unternehmen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Und Wirtschaft ist auch das Stichwort für die nächsten paar Minuten. Die Nationalbank ist also immer noch besorgt wegen der Situation, in der die Schweizer Grossbanken stecken. Wir erklären, warum. US-Präsident Obama will den Finanzplatz durch einen Supercop kontrollieren lassen. Wir sagen, was davon zu halten ist. Dann, wenn zwei sich streiten, die Schweiz und die USA, freut sich der Dritte, der Bankenplatz Singapur. Wenn die Wirtschaft schrumpft, hilft der Bund. Doch kommt die Hilfe wirklich an? Wenn die Mafia schießt, schaut die Mehrheit weg, aber nicht immer. Wie ein italienischer Knabe gerettet wurde, nicht aber der Rumäne. Wer kann, schickt die Sprösslinge in eine Privatschule. Ein Genfer Phänomen stellt Kanton und die Volksschule vor neue Fragen. Im Tagesgespräch um 13 Uhr gibt es neue Einsichten in die iranische Gesellschaft, von außen und innen. Gast ist eine deutsch-iranische Islamwissenschaftlerin und Journalistin, die in Köln lebt und in Teheran studiert hat. Zuerst aber zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.298 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 50,22 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,776. Das Wetter. Am Nachmittag ist es noch sonnig, dann bilden sich zunehmend Quellwolken und lokal gibt es Platzregen und Gewitter, besonders im Jura und in den Alpen. Die Höchstwerte liegen bei schwülheißen 30 Grad. Morgen Freitag wird es kühler und es kommen teils kräftige Regengüsse und einige Gewitter auf. Am Wochenende geht es im Norden mit einem Gemisch aus sonnigen Abschnitten, dicken Wolken und einigen Schauern weiter. Dazu werden nur noch 16 bis 20 Grad erreicht. Im Süden ist es teilweise sonnig bei rund 25 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Zürich sind die Hauptstrasse Zürich-Leibstadt in Dielsdorf und die Hauptstrasse Kloten-Winterthur in Bassersdorf nach Unfällen in beiden Richtungen gesperrt. Örtliche Umleitungen sind signalisiert.
Im Kampf gegen die Wirtschaftskrise hat die Schweizerische Nationalbank zu ungewohnten Massnahmen gegriffen. Zu Massnahmen, die gerade im Ausland nicht unumstritten sind. Unter anderem hat sie ganz gezielt den Wert des Frankens nach unten gedrückt. Seit einem Quartal läuft das so. In einer ersten Bilanz kommt die Nationalbank jetzt zum Schluss. Die ungewohnten Mittel wirken, aber das Problem ist noch nicht gelöst. Barbara Wittmer.
Jean-Pierre Roth, der Präsident des Direktoriums der Nationalbank, gibt sich zuversichtlich.
La situation se normalise progressivement, mais reste encore très fragile. Les risques sont toujours orientés clairement à la baisse et ils sont importants.
Die Situation normalisiere sich allmählich, aber sie bleibe labil und es gebe nach wie vor Abwärtsrisiken. Insbesondere besteht nach wie vor die Gefahr, dass die Schweiz in eine Deflationsspirale gerät. Deflation würde bedeuten, dass die Preise auf breiter Front nachgeben. In der Wirtschaft würde dann bald gar nichts mehr gehen, denn alle würden darauf warten, dass die Preise weiter nachgeben. Niemand würde mehr kaufen oder investieren. Dieses Szenario will die Nationalbank Bank unbedingt verhindern. Dabei hilft ihr die traditionelle Geldpolitik aber nicht mehr weiter, denn die Leitzinsen sind bereits praktisch bei Null. Deshalb setzt sie mittlerweile auf neue, unkonventionelle Mittel. Unter anderem kauft sie am Devisenmarkt Euro und verkauft Franken. So will sie verhindern, dass der Franken noch stärker wird, denn dies würde das Deflationsrisiko zusätzlich vergrößern. Mit den Devisenmarktinterventionen war die Nationalbank bisher erfolgreich.
Le franc a cessé de s'apprécier par rapport à l'euro depuis lors et sa volatilité par rapport à la monnaie européenne a nettement diminué.
Der Franken habe gegenüber dem Euro nicht weiter aufgewertet, stellt der oberste Währungshüter zufrieden fest. Im Ausland gab es aber auch kritische Stimmen wegen dieses Vorgehens. Riecht doch die Schwächung des Frankens etwas nach Protektionismus, denn sie verhilft der Schweizer Exportindustrie zu besseren Absatzchancen, beispielsweise im Euroraum. Neben den Interventionen am Devisenmarkt kauft die Nationalbank auch weiter Unternehmensobligationen. Mit dem Erwerb solcher Wertpapiere will sie zum einen den Kreditmarkt stützen, zum anderen will sie dafür sorgen, dass möglichst viele Franken zirkulieren und die Wirtschaft in Schwung halten. Weil die Konjunkturaussichten nach wie vor unerfreulich sind, will die Nationalbank die Wirtschaft nach wie vor mit viel billigem Geld überschwemmen.
Le danger inflationniste à moyen et long terme d'une telle création de monnaie reste limité, car nous serons en mesure de la résorber rapidement, dès que la confiance sera revenue sur les marchés.
Die Inflationsgefahr, die von einer solchen Ausweitung der Geldmenge ausgehe, sei beschränkt, denn sobald die Märkte wieder Vertrauen fassten, würde die Nationalbank das viele Geld wieder abziehen, sagt Jean-Pierre Roth. Dann werden die Zeiten der historisch tiefen Zinsen ganz schnell vorbei sein. Damit die gegenwärtige Geldflut keine Schäden anrichtet, wird die Nationalbank sehr rasch die Zinsen erhöhen müssen.
Von der umfassendsten Reform der Finanzmärkte seit der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren spricht US-Präsident Barack Obama. Mit einer stärkeren staatlichen Kontrolle will die US-Regierung künftig Exzesse in der Finanzwelt verhindern. Dabei soll die amerikanische Notenbank eine zentrale Rolle spielen, als eine Art Oberaufsicht für Banken und Märkte. Bei mir im Studio ist nun Markus Mucklin von der Wirtschaftsredaktion. Markus Mucklin, können diese neuen Regeln, die Obama gestern skizziert hat, eben das, also Exzesse auf den Finanzmärkten, wirklich verhindern?
Nun, das Regelwerk, das der US-amerikanische Präsident vorschlägt, zielt jedenfalls genau auf all die Probleme, die jetzt offensichtlich wurden bei der Krise oder die anders gesagt eigentlich die Krise verursacht haben. Ein Problem besteht allerdings bei seinen Vorschlägen vor allem darin, dass er das komplizierte Regelwerk bzw. der verschiedensten Institutionen, die es in den USA gibt, dass es dieses System der Kontrolle nicht vereinfacht. Im Gegenteil, zu Börsenaufsicht, zu Notenbank, zu Einlagensicherungsbehörde und vielen, vielen anderen, die dort existieren, kommt jetzt noch eine Superbehörde dazu, und das wird wohl den Wirrwarr, der besteht, nicht kleiner machen.
Das heißt also, institutionell wird's komplizierter. Was bringt denn die Reform inhaltlich Neues?
Es sollten vor allem alle wichtigen Finanzakteure künftig Kontrollen unterworfen werden, also beispielsweise Hedgefonds, jedenfalls die größeren Hedgefonds, also und auch andere bankähnliche Institute, die bisher eigentlich am Rand unentdeckt gewissermaßen Geschäfte gemacht haben. Das soll künftig nicht mehr so möglich sein. Es soll Transparenz herrschen. Dann sollen die Banken auch mehr Eigenkapital halten müssen, wären dann also auch besser gewappnet, wenn Verluste eintreffen, sollten die selber tragen können. Oder es gibt auch eine neue Institution zusätzlich noch, die bei den Kreditkartengeschäften beispielsweise oder auch Hypothekargeschäften, die ja eine wesentliche Ursache waren, da etwas mehr Ordnung reinbringen. Das heißt, damit man dann auch weiß, was geschieht.
Eine ganze Reihe von Neuerungen. Also der G20-Gipfel im April mit den wichtigsten Industriestaaten hatte ja hohe Erwartungen geschürt für strenge Regeln für die Finanzwelt. Werden diese hohen Erwartungen damit jetzt eingelöst?
Jedenfalls kann man sagen, dass der US-amerikanische Präsident, was er dort eigentlich dann auch erklärt hat, beziehungsweise für alle Welt sichtlich gemacht hat, dass man Lehren ziehen will aus der Krise, da hat er jetzt einen weiteren wichtigen Schritt getan in dieser Richtung. Ob es dann allerdings reicht, ob die großen Erwartungen, die rund um die Konferenz von London geschürt wurden, aber auch sonst, ob er diese erfüllen kann, ist da immer noch eine offene Frage, denn es sind nun mal seine Vorschläge, die gehen in den Kongress und das heißt, die Parlamentskammern müssen dann auch noch Ja sagen.
Ihre Einschätzung, Markus Mucklin, welches Signal sendet Obama mit seinem Plan aus?
Es ist zum einen vor allem ein Signal an die Wall Street. Man muss ja sehen, dass es wieder aufwärts geht. Die Börsenkurse haben wieder stark zugelegt seit Frühjahr. Dann haben verschiedenste Banken ja auch große Gelder bereits wieder an den Staat zurückgezahlt. Das heißt, das alte Selbstbewusstsein könnte zurückkehren, damit auch die Gefahr, dass man in die alten Fahrwasser zurückkehrt. Und es ist ein Signal des Präsidenten an die Wall Street, nein, es soll anders werden in Zukunft im Vergleich zu dem, was vor der Krise war. Es ist auch ein Signal an Europa. Da laufen ja auch die Diskussionen, gerade jetzt in Brüssel, wenn das EU-Gipfeltreffen eben stattfindet, dort geht es auch um Finanzmarktaufsicht. Es ist also ein Signal an Europa, wir machen voran und Europa soll das auch machen.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Markus Mucklin. Mit der Forderung nach neuen Regeln für die Finanzplätze stieg auch der Druck auf die sogenannten Steueroasen. Seither bröckelt vielerorts das Bankgeheimnis, nicht zuletzt in der Schweiz. Die Kunden sind verunsichert und ziehen ihr Geld ab. Davon profitiert der Finanzplatz Singapur. Zwar hat sich auch der südostasiatische Stadtstaat zur Übernahme der OECD-Richtlinien verpflichtet. Aber der Druck auf das Bankgeheimnis scheint dort weitaus geringer. Fredrik Steiger.
Geld ist ein flüchtiger Stoff. Ist es ihm irgendwo unwohl, sucht es sich rasch ein neues Plätzchen. Zurzeit ist es den Besitzern großer Vermögen auf westlichen Finanzplätzen nicht mehr ganz geheuer. Viele Banken beklagen massive Abflüsse von Kundengeldern. Darüber freut sich Singapur, wo derzeit eine erstaunliche und medial noch angeheizte Zuversicht herrscht.
The tide is turning and the markets are beginning to see more signs of stability. So this has given.
Die Trendwende sei spürbar, die positiven Zeichen mehrten sich, verbreitet ein Wirtschaftskanal via Großbildschirm in ein Bankenhochhaus. Und im Fahrstuhl scheinen alle gute Dinge. Keine Spur von Katzenjammer wie in New York, London oder Zürich. Asiens Finanzplätze hätten Glück gehabt, meint Martin Silberstein, der seit langem in Singapur lebt und hier eine Beratungsfirma besitzt.
Wir haben weder in China noch in Japan noch in Singapur, wir haben keinerlei Banken, die von dieser Subprime-Krise betroffen werden.
Und Hans Götti, Direktor am Singapurer Sitz der Liechtensteiner LGT Bank, ist überzeugt.
Speziell Private Banking, Vermögensverwaltung, das ist am Kommen. Das glaube ich, Singapur ist ein Zentrum. Da gibt es also ein Riesenpotenzial in unseren Augen.
Genaue Zahlen über die Verschiebung von Kundengeldern nach Singapur fehlen zwar, herumgeboten werden aber zweistellige Milliardensummen.
Wir haben gewisse Zuflüsse gehabt aus Europa, sie kommen immer noch. Es gibt jetzt viele Leute aus Europa, die effektiv ein Konto eröffnen wollen in Singapur, vielleicht auch etwas als geografische Diversifizierung.
Politisch stabil, punkto Infrastruktur und Know-how auf der Höhe, Singapurs Finanzplatz ist zunehmend attraktiv, die Kunden hätten Vertrauen.
Wir haben ein Bankgeheimnis, das mindestens so dicht ist wie das in der Schweiz, vielleicht sogar noch stärker.
Interessant war auch, wie unterschiedlich auf die sogenannte graue Liste der OECD reagiert wurde. Während in der Schweiz Wehklagen ausbrach, als man sich auf dieser Liste wiederfand, hieß es in Singapur, prima, wir sind ja nur auf der grauen Liste. Allerdings kündigte auch hier die Regierung, wie meist ohne öffentliche Debatte, im März an, man werde die OECD-Standards übernehmen. Doch wie konsequent man vorgehen wird, ist offen, glaubt Martin Silberstein.
Das wollen wir mal sehen, was jetzt passiert. Tatsache ist einfach das, dass man die Konzession gemacht hat, nachher hat man eigentlich nichts mehr gehört.
Im Sommer sollen nun die entsprechenden Gesetze folgen, dann will Singapur wie die Schweiz neue Doppelbesteuerungsabkommen aushandeln. Offenkundig ist aber, der Druck auf Singapur für radikale Konzessionen ist weitaus geringer. Hans Götti.
Es gibt da offenbar verschiedene Maßstäbe, die da angelegt werden, aber man nimmt das nicht allzu ernst, würde ich sagen.
Das Land gehört der OECD nicht an und will auch nicht beitreten. Deutschland und Frankreich, die Finanzplätze wie die Schweiz oder Luxemburg bedrängen, sind weit weg. Und die USA schonen Singapur nach Kräften. Silberstein.
Singapur ist strategisch zu wichtig für die Amerikaner. Ich meine, denken wir nur an den Marinehafen, den Singapur den Amerikanern zur Verfügung gestellt hat. Das ist einer der wichtigsten in Asien überhaupt.
Und Hans Götti von der LGT meint,
man ist sich der Situation natürlich bewusst, also speziell was Tax Havens betrifft und so weiter, also Steueroasen. Aber man ist schon etwas weiter weg noch und man hat, glaube ich, hier noch etwas mehr Spielraum. Man ist nicht so stark unter Druck.
Gerechtigkeit ist also im Kampf gegen Steuerparadiese ein Kriterium. Doch gute Beziehungen und einflussreiche Freunde sind mindestens so entscheidend. Es gibt also allen Grund für den Optimismus auf dem Bankenplatz Singapur.
Den einen geht es zu weit, die anderen würden am liebsten ganz darauf verzichten. Die Meinungen über das dritte Konjunkturpaket des Bundesrats gehen weit auseinander. Und eine Reihe von Fragen ist unbeantwortet. Wie genau sollen die 400 Millionen Franken gegen die Arbeitslosigkeit eingesetzt werden? Wird das Geld überhaupt bei den Betroffenen ankommen? Manuel Rentsch hat nach Antworten gesucht.
Eine zentrale Figur in der Umsetzung des dritten Konjunkturprogrammes ist Serge Gaillard. Er ist Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft. Zusammen mit den Kantonen geht es nun darum, die beschlossenen Massnahmen des Bundesrates zur Stützung des Arbeitsmarktes umzusetzen. Serge Gaillard.
Diese Massnahmen werden jetzt über die Sommerpause noch im Detail konkretisiert, aber bevor sie dann in Kraft gesetzt werden können, auf Beginn des nächsten Jahres, muss das Parlament natürlich noch darüber befinden.
Frühestens im kommenden Jahr kann das Geld des Bundes eingesetzt werden. Von den beschlossenen 400 Millionen Franken fließt der größte Teil in die Schaffung von neuen Stellen bei nicht profitorientierten Organisationen wie zum Beispiel den Hilfswerken oder Tourismusorganisationen. Damit will der Bund die Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen.
Wir befürchten, dass im nächsten Jahr die Arbeitslosigkeit sehr hoch sein wird und damit auch vermehrt Personen lange in der Arbeitslosigkeit bleiben. Um das zu verhindern, werden wir versuchen, sogenannte Stellennetze aufzubauen. Das heißt, Stellennetze, bei welchen Personen eingestellt werden und dann nicht gewinnorientierten Unternehmungen zur Verfügung gestellt werden.
Für dieses zeitlich befristete neue Stellennetz will der Bund 250 Millionen Franken einsetzen. Erste Kontakte wurden bereits geknüpft. Mit weiteren 30 Millionen Franken will der Bund den Betroffenen von Kurzarbeit helfen.
Heute profitieren etwa 40.000 Personen von der Kurzarbeitsentschädigung. Was neu dazukommen wird, ist, dass die Unternehmungen die Möglichkeit haben, Weiterbildungen nicht nur zu organisieren, das können sie heute schon während der Kurzarbeit, aber auch finanzielle Beiträge für diese Weiterbildungen vom Bund zu beanspruchen.
Weiteres Geld wird für Umschulungen und Weiterbildung eingesetzt und schließlich sollen auch Unternehmen finanziell unterstützt werden, wenn sie junge Stellensuchende mit mangelnder Berufserfahrung einstellen. Der Arbeitgeberverband sieht in dem Programm positive Ansätze, die Umsetzung sei aber entscheidend, sagt Ruth Derer, zuständig für den Bereich Arbeitsmarkt beim Arbeitgeberverband.
Da wird man sehr genau hinschauen müssen, wie setzen wir das um, dass nicht der erste Arbeitsmarkt quasi plötzlich unter die Räder kommt, indem es interessanter ist, arbeitslos gefördert zu werden, als eine Arbeit zu haben.
Das Konjunkturprogramm des Bundes wirkt nur dann und hilft den sozial Schwachen nur dann, wenn die Umsetzung gelingt, und da gibt es noch viel zu tun.
Im Zentrum von Neapel sind vor zwei Wochen ein Straßenmusiker und ein Knabe von Camorra-Mitgliedern angeschossen worden. Aufnahmen von Überwachungskameras, die nun veröffentlicht worden sind, zeigen, wie gleichgültig, wie teilnahmslos die herumstehenden Passanten auf die Schießerei reagiert haben. Dem Straßenmusiker, einem Rumänen, hilft niemand. Für den Knaben aber wird die Ambulanz gerufen. Der Rumäne verblutet vor den Augen von Dutzenden in den Armen seiner Frau. Ist das Rassismus? Oder Gleichgültigkeit? Das fragen sich in Italien die Medien. Massimo Agostinis.
Die tonlosen Aufnahmen der Überwachungskameras lassen die Ereignisse noch gespenstischer erscheinen, als sie sind. 4 Motorräder rasen durch eine belebte Einkaufsstraße im Zentrum von Neapel. Junge Männer darauf schießen in Wildwestmanier um sich und treffen dabei den rumänischen Straßenmusikanten und einen Knaben. Die nächste Überwachungskamera zeigt, wie sich der blutende Mann an Billettschaltern in einem Bahnhofseingang vorbeischleppt, die Passanten ihn aber keines Blickes würdigen oder seelenruhig weiter ein Billett kaufen. Eine dritte Kamera zeigt ihn, stark blutend, wie er vor den Abschrankungen zur Bahn zusammenbricht und vor den Augen seiner Frau stirbt, die um Hilfe schreit. Doch auch hier, niemand hilft, die Leute rennen davon. Die Frau des Toten sagt später, für den verletzten Knaben, einen Italiener, sei eine Ambulanz gerufen worden, für ihren Mann indes nicht. Die italienischen Medien fragen sich nun, angesichts der Dutzenden von gleichgültigen Passanten, ob Italien moralisch derart zersetzt ist und die von der Regierung Berlusconi angezettelte Ausländerfeindlichkeit auch noch den letzten Funken von Menschlichkeit ausgelöscht hat. Oder aber, und das sind die leiseren Stimmen, sie weisen auf Neapel hin. Eine Stadt komplett in der Hand der Camorra. Ob ein Staatsauftrag erteilt wird oder ein Kleinunternehmer einen Laden führt, die Camorra hält immer die Hand auf mit Erpressung, Erschießung, Totschlag. Hinzu kommen die seit Jahren schwelenden Konflikte zwischen rivalisierenden Camorra-Clans mit Hunderten von Toten. Die 4 Motorradfahrer, die den Straßenmusiker getötet und den Knaben verletzt haben, sollen, so die Ermittler, auf einer Fahrt durch ihr Revier gewesen sein, um so dem rivalisierenden Clan zu zeigen, wer hier dominiert. In das Bild einer durch die Camorra eingeschüchterten Stadt passt auch eine kürzlich ausgestrahlte Reportage. Kurz nachdem der neapolitanische Antimafia-Schriftsteller Roberto Saviano sein neues Buch vorgestellt hatte, fragte der TV-Sender Rai Tre junge Schüler und Schülerinnen aus Neapel, was sie von Saviano hielten. Und alle verdeckten sich die Gesichter und sagten, er sei selber schuld, dass ihn die Mafia wegen seiner Bücher töten wolle. Sowas mache man in Neapel nicht. Und andere sagten, es geschehe ihm recht, dass er nun Angst habe. Oder als der oberste Antimafia-Ermittler Neapels mit seiner Familie in ein neues Quartier umzieht, veranstalten die Anwohner Demonstrationen und verlangen von ihm, dass er wieder wegziehe. Der Ermittler sagt später, die Demonstranten seien keine Camorristi gewesen, sondern normale Quartierbewohner, die Angst vor der Camorra hätten. So könnte es auch den zahlreichen Passanten in Neapel ergangen sein, die den blutenden Straßenmusikanten seinem Schicksal überließen. Nur Distanz halten, sich unsichtbar machen, das sei die beste Überlebensstrategie im Neapel des Jahres 2009. Das sagte Roberto Saviano kürzlich.
In Genf besuchen 14% der Schülerinnen und Schüler eine Privatschule. So viel wie nirgends sonst in der Schweiz. Das ist einmal so, weil Genf Sitz vieler internationaler Organisationen ist. Aber mittlerweile haben auch Genfer Eltern die Vorteile von Privatschulen entdeckt und schicken ihre Kinder nun lieber in private Institute. Bei dieser großen Nachfrage fordern die Privatschulen nun staatliche Unterstützung. Unter anderem möchten sie vom Kanton günstiges Land, um weiterwachsen zu können. Patrick Mühlhauser.
Turnunterricht im Institut International de Lancy bei Genf. Sportlehrer Ruben Chambers gibt den 9-jährigen Buben und Mädchen Anweisungen auf Englisch. Rund 1200 Kinder und Jugendliche besuchen diese Privatschule. Unterrichtssprache ist Englisch oder Französisch. Ein Drittel wählt das zweisprachige Angebot. Die Klientel ist international, so wie die 9-jährige Laura beispielsweise.
Ma maman elle est italienne, je suis née aussi en Italie. Et puis mon père il est africain de Zambie.
Ihre Mutter sei Italienerin, ihr Vater Afrikaner aus Sambia. Wie Laura besuchen 12.000 Schülerinnen und Schüler eine der 43 Genfer Privatschulen. Dank guter Wirtschaftslage verzeichneten diese seit dem Jahr 2000 einen Zuwachs von 40%. Für die Ansiedlung internationaler Organisationen und Firmen spielt das Bildungsangebot eine zentrale Rolle. An erster Stelle der Argumente stehe das Wohnen, dann komme die Schule, sagt der Genfer Wirtschaftsförderer. Doch auch immer mehr Genfer schicken ihre Sprösslinge in ein privates Institut, erklärt Norbert Forster, Direktor des Institut International de Lancy und Präsident des Vereins Genfer Privatschulen.
Inzwischen stellen wir auch fest, dass viele Genfer Familien eben diese Auswahl treffen, weil sie eben ihren Kindern auch diese Möglichkeit eines internationalen Schulbesuchs dann anbieten möchten.
Fast jeder zweite Schüler in den Privatschulen ist in Genf geboren und sie stammen auch aus der Mittelschicht, obwohl der Staat keine Subventionen gibt. Die Eltern zahlen die 10.000 bis 20.000 Franken Jahresbeitrag je nach Schulstufe aus dem eigenen Sack. Dafür bieten die Privatschulen Tagesstrukturen, zweisprachigen Unterricht und international anerkannte Schulabschlüsse. Nun fordern die privaten Institute staatliche Unterstützung. Man wolle bessere Rahmenbedingungen, erklärt Norbert Forster. Der Staat solle Land im Baurecht zur Verfügung stellen oder für Kredite bürgen, um Neubauten zu ermöglichen.
Für uns sind diese Rahmenbedingungen wichtig, um eben auch weiter investieren zu können.
Zurzeit können die Privatschulen die Nachfrage nicht befriedigen. Auf der Warteliste stehen 1000 Namen. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, haben die Privatschulen in einer Studie aufgezeigt, dass der Staat dank ihnen jährlich 200 Millionen Franken an Lohn- und Gebäudekosten spart. Der Genfer Bildungsdirektor Charles Baer anerkennt diese Leistung. Für ihn sind die Privatschulen eine wichtige Ergänzung zur Volksschule. Er sei offen dafür, die privaten Institute im Bereich Infrastruktur zu unterstützen.
Personnellement, je suis plutôt favorable, évidemment.
Steuerliche Entlastung oder Subventionen für Eltern, die ihre Kinder in eine Privatschule schicken, lehnt der Genfer Bildungsdirektor jedoch kategorisch ab.
Le choix qui est fait par les parents, eh bien, est tout à fait respectable et honorable, mais en même temps, il appartient pas à la collectivité. Là, à mon avis, de les aider dans leur choix à partir du moment où il y a une offre publique.
Es sei nicht Aufgabe der öffentlichen Hand, die Wahl Einzelner zu subventionieren, findet Charles Baer. Er fürchtet, dass dadurch die Volksschule geschwächt würde.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.